Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und beim Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, da stand er auf vom Mahl, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Da spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden, denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er erkannte seinen Verräter, darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Denn ihr, wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Unendliche Liebe, so heißt das Thema. Ein Gott oder ein König, der dient. Dienen, das Wort und vor allem auch die Tat, ist heute vielfach aus der Mode gekommen. Wer dient schon gerne? Vielmehr geht es um das Verdienen als um das Dienen. Es geht vielmehr um das Herrschen als um das beherrscht werden, um zu bedienen. Zwar wird viel von Dienstleistungsgesellschaft gesprochen in unserer Zeit und geschrieben, und dabei kommt es eher auf die Leistung an, so habe ich den Eindruck, als auf das Dienen. Es kommt eher auf die Bezahlung an, als dass sich die Leute einbringen für den anderen und, wie es manchmal so schön heißt, ehrenamtlich dienen. Ich habe ein Plakat gesehen von unserem Kandidaten, der als Bundespräsident gewählt werden will, einer von den Zweien, und da steht drauf: Österreich dienen. Habe ich mir gedacht, super, wenn das geschieht, ohne viel verdient zu werden, dann ist das eine gute Motivation. Also es geht oft vielmehr in der Dienstleistungsgesellschaft um die Leistung. Und wer dann etwas geleistet hat, der bekommt das goldene Verdienstzeichen von der Republik Österreich als Orden auf die Brust geheftet und mit einer großen Urkunde versehen. Nebenbei, der Gedanke und das Wort Dienst findet sich in vielen Beschreibungen und Tätigkeitsbereichen. Ich habe mir schon gedacht, vielleicht könnt ihr mir ein bisschen helfen, Fällt euch etwas ein, wo das Wort Dienst vielleicht vorkommt? Habt ihr schon was vom Rettungsdienst gehört? Oder vom Zivildienst? Vom Gottesdienst? Vom Sozialdienst, vom Pflegedienst, vom Militärdienst, vom Staatsdienst, vom Bürodienst, vom Küchendienst, vom Reinigungsdienst. Heute heißt das Facility Management natürlich in englischer Sprache. Vom Putzdienst, vom Fahrdienst, vom Fahrdienstleiter, vom Pflegedienstleiter und so weiter. Und natürlich auch vom Gottesdienst, vom Predigtdienst, vom Kinderdienst, vom Liebesdienst, vom diakonischen Dienst, vom Gottesdienst, vom Götzendienst, vom Menschendienst, vom Sklavendienst. Also, ich könnte den ganzen Vormittag erzählen von den Diensten, von denen wir manchmal lesen und hören. Und da habe ich gedacht, da müsste es vor lauter Dienern und Dienerinnen doch nur so wimmeln in unserer Gesellschaft. Ist das so? Oder sind das alles Menschen mit Selbstbedienung? Ich weiß es nicht. Ich lasse es mal dahingestellt. Menschen, die statt anderen dienen, sich selbst bedienen, statt anderen zu dienen. Natürlich oder besser gesagt selbstverständlich finden wir den Begriff und das Wort vom Dienst oder vom Dienen auch in der Bibel. Da gibt es viele Beispiele und Beschreibungen und Vorbilder des Dienens. Davon können und sollen wir lernen, wie und was Dienen eigentlich wirklich bedeutet und wie auch wir das praktizieren können. Denn Dienen drückt sich viel mehr in der Tat aus als durch das Reden. Jesus hat einmal gesagt, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wenn wir also vom Gottesdienst sprechen und vom Dienen an Gott und an Jesus Christus, dann ist der Fokus nicht so sehr auf die himmlische Welt gerichtet in irgendeiner nebulösen Art, die man nicht fassen und beschreiben kann, sondern das Dienen für Gott richtet sich an Menschen, denen gedient wird und denen man dienen kann. Jesus hat einmal von sich gesagt, des Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen oder bedienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Bezahlung für viele. Wir haben einen Text gelesen, der für uns etwas ungewöhnlich erscheint, nämlich einen Text, der ist bei meiner Bibel überschrieben mit dem Wort die Fußwaschung. Nun, Fußwaschung ist für uns etwas nicht so Übliches, schon gar nicht im Gottesdienst, ich hoffe zu Hause schon. Naja, jedenfalls, die Fußwaschung war und ist bis heute im Orient etwas sehr Übliches. Bedenken wir doch, dass man dort nicht mit festen Schneeschuhen und Stiefeln herumläuft, auch im Winter nicht, es gibt ihn teilweise gar nicht, sondern dass das übliche Schuhwerk der Orientalen, was ist? Sandale, da ist schon was Gutes dabei, aber oftmals ein Barfußgehen. Ein Barfußgehen, vor allem die Sandalen. Und wenn dann jemand eine weite Wegstrecke hinter sich gebracht hat und kommt zu Besuch, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dem Gast entgegenzukommen und ihm das anzubieten, die staubigen und müden und teilweise auch mit Schmutz bedeckten Füße zu waschen, ihm die Sandalen auszuziehen, ihm Platz anzubieten und ihm zu sagen, komm, ich will dir dienen. Ich will dir etwas Gutes tun. Und ich erinnere mich an, oder euch auch, an den Johannes, den Täufer. Als Jesus zu ihm kam und sich von ihm taufen lassen wollte, da sprach er zu ihm und sagte, ich bin nicht wert, dass ich die Sandalen und die Riemen deiner Sandalen auflöse und letztlich die Füße für dich wasche, weil du bist mein Herr, sondern ich will dir dienen. Also dieses Fußwaschen ist ein Dienst, ein Angebot, ja, eine Einladung in sein Haus und dem Gast etwas Gutes zu tun. So ist eigentlich unser Predigttext, nämlich die Fußwaschung durch Jesus, eine Lehrstunde, ein Praxisunterricht für die Jünger und, wie ich meine, auch für uns. Wir dürfen vom König, der uns dient, von Gott, der uns dient, vom Meister, vom Rabbi, dürfen wir lernen, um in unserer Lebenspraxis davon zu profitieren. Von der Wortbedeutung in der Bibel her ist eigentlich das Wort dienen, im Hebräischen heißt das evat und im Griechischen heißt der Diener doulos oder diakonos, wovon unser Wort Diakon kommt, eigentlich ganz einfach zu übersetzen, nämlich mit dienen. Das kommt sogar manchmal in den Namen der Leute vor, die wir in der Bibel finden. Im Alten Testament finden wir einen Mann, der heißt Evet oder Avet Melech. Avet, der Diener, Melech, der König. Also jedes Mal, wenn der Mann aufgerufen wurde, der hieß nicht Timo Peschut oder Georg Emrich, sondern Avet Melech, da sprang er auf und wusste, ich bin gemeint, ich, der eigentlich schon in meinem Namen ein Programm trägt, nämlich dem König und dem Herrn und dem Meister zu dienen. So haben wir viele Beispiele in der Bibel von Menschen, die Gott als Diener bezeichnet und die nicht nur so bezeichnet werden, sondern die das auch in ihrem Leben praktiziert haben. Im Alten Testament einer, der oft als Diener Gottes bezeichnet wurde oder wird, ist der König David. Er war selbst König und doch wird er als Diener Gottes bezeichnet. Oder der Mose. Oder der Josua, der im Bezug zum Mose als der Diener des Mose bezeichnet wird. Oder Abraham im Neuen Testament bei den Briefen der Apostel, vor allem des Apostels Paulus und des Petrus, da bezeichnet sich der Apostel Paulus nicht immer oder nicht nur als Apostel, sondern fast in jedem Brief, den er schreibt, beginnt er den Brief mit den Worten Paulus, ein Sklave, ein Doulos, ein Diener Jesu Christi, den er zum Apostel, also zum Verkündiger, zum Gesandten Gottes berufen und ausgerüstet hat. Paulus bezeichnet sich oft auch als Mitarbeiter, als Haushalter über die Geheimnisse Gottes. Und da steckt viel drinnen von dem Begriff dienen, das wir mitnehmen können. Viele Frauen werden in der Bibel als Dienerinnen Gottes bezeichnet. Nein, nein, die Frauen sind nicht zweiter Klasse Menschen, sondern Maria, die Frau, die unseren Herrn Jesus Christus als Mutter geboren hat, als der Engel ihr erschien und ihr sagte, du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn gebären, du sollst seinen Namen Jesus heißen, er kommt von Gott und er wird der Retter der Welt werden. Da beugt sie sich und trotzdem sie sagt, ich verstehe das alles nicht, wie das passieren soll, sagt sie, ich bin des Herrn Magd, Dienerin. Ich stelle mich Gott zum Dienst, den er für mich gedacht hat, zur Verfügung. Und so könnten wir eine ganze Reihe Menschen auch in der Kirchengeschichte betrachten und sagen, das war eine Dienerin, das war ein Diener Gottes. Nun, ich möchte euch heute ein bisschen mit hineinnehmen in die Lehrstunde des Meisters. Ja, da ist sie schon. Die Lehrstunde des Meisters oder die Lehrstunde des Königs. Was sagt uns diese Abhandlung, die uns Johannes in seinem Evangelium berichtet, über die Wichtigkeit und über die Haltung und über die Bedeutung des Dienens. Unendliche Liebe, der König dient. Das Erste, was ich herausgefunden habe, war, jetzt hoffe ich, es geht. Das Erste, was ich herausgefunden war sein Motiv. Das Motiv des Dienens. Mir fiel auf in diesem Bericht, dass in den ersten Versen nichts davon berichtet wird, dass Jesus auch nur ein Wort gesagt hätte. Es wird von seiner inneren Gewissheit und Überzeugung berichtet, dass er am Passafest oder kurz davor mit seinen Jüngern zusammensaß, dass er beim Abendessen war, dass er wusste, dass einer unter ihnen war, der ihn verraten und verkaufen würde. Und dann steht er auf ohne Worte und er beginnt eine Handlung, die beispielhaft für das Dienen sein muss und sein kann. Das Erste, was Johannes ausdrückt in diesem Abschnitt, in Johannes 13 heißt, als Jesus merkte, dass die Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, und dann kommt ein Beisatz, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Ihr Lieben, das hat mich sehr, sehr tief berührt. Er war mit seinen 12 Jüngern beisammen. Da waren die verschiedensten Typen um den Abendmahlstisch zusammen. Einer, der kommt später noch zu Wort, das war immer ein bisschen der Vorlaute, der Wortführer. Das war der Petrus. Die anderen, die kommen überhaupt nicht zu Wort in dieser Berichterstattung. Aber da war auch der Judas. Jesus wusste, dass er da war, noch beim Passamahl. Er wusste, dass er ihn verkaufen und verraten wurde, dass er, ich sage das mal ganz drastisch, wie es hier im Evangelium steht, mit dem Teufel und mit den hohen Priestern im Bunde war. Da war ein Johannes, der Sanfte. Da war ein Andreas, der Bruder von Petrus. Und da könnt ihr die anderen Namen alle mal nachlesen und sie euch im Geist an eurem inneren Auge und Herz vorbeiziehen lassen. Und da muss ich sagen, wenn ich uns heute Morgen hier so sehe, dann muss ich mir sagen, solche Typen waren um Jesu versammelt. Menschen, die nicht vollkommen waren. Der Petrus, der hier so auftritt und fragt und sagt, nein, für mich nicht, der ist später der, der sagt, denn Jesus, den kenne ich nicht mal. Den habe ich noch nie gesehen. Du sagst allerhand Dummheiten, du musst dich täuschen, hast eine Halluzination. Und dann geht er in sich und weint über seine Tat. Und viele andere, sie sitzen um den Tisch. Sein Motiv, mit dem Jesus hier dient, ist seine unendliche Liebe. Die Neues Leben-Übersetzung sagt an dieser Stelle, nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Darum ging's. Dienen hat ein Motiv. Was habt ihr da hinten drauf geschrieben auf die Tafel, Christel? Weil wir Jesus lieben. Deshalb wollen wir Freude schenken. Und Freude schenken ist ja auch dienen, oder? Hoffentlich. Wie hat er gelesen? Dient dem Herrn mit Murren oder Grollen oder, naja. Nein, dient dem Herrn mit Freuden. Trotz des Ganges zum Kreuz hat Jesus aus Liebe zu Gott und zum Nächsten, zu seinen Jüngern, diesen Weg eingeschlagen. Hat er ihnen gezeigt, was die eigentliche und ich möchte fast sagen, die einzige Motivation zur Liebe sein kann, zum Dienen sein kann. Die Liebe. Nicht der Verdienst, nicht die Auszeichnung, nicht das Lob, nicht der Lohn. Weil manchmal dienen wir bis zum Umfallen und werden noch kritisiert, anstatt gelobt zu werden. Euch ist das noch nie passiert, mir schon ab und zu, aber wie immer. Die Liebe, die, sagt der Apostel Paulus, die lässt sich nicht erbittern. Da kann kommen, was will, wenn wir dienen. Wenn das unser Motiv ist, dann haben wir das richtige Motiv erkannt. Im Alten und im Neuen Testament steht, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von allen deinen Kräften, von deinem ganzen Gemüt, mit deiner ganzen Seele. Wenn wir Gott so lieben, ich sage das, weil es mir immer wieder zu schaffen macht, wenn wir Gott so lieben, dann kann er uns auch nicht enttäuschen. Was immer auch passiert, was immer auf uns zukommt, wenn das unser Motiv ist, ihm zu dienen, dann haben wir das richtige Motiv gewählt. Das Zweite, was ich hier finde, ist seine Haltung. Und seine Haltung, die Haltung des Dieners, ist die Demut. Ich sagte schon, Jesus dient hier ohne Worte. Ohne Worte. Ich weiß, wenn ich hier vorne stehe und predige, dann ist das auch ein Dienst. Und da tue ich nicht viel, da rede ich einfach. Und da mag der eine oder andere denken, ja, der hat es leicht. Da vorne, da sagt uns ein bisschen was. Aber ist das alles? Natürlich gehört Reden und Dienen zusammen. Aber was ich hier finde in seiner Haltung, ist die Demut. Er, und das ist die Linie im Leben Jesu von Anfang an gewesen, er stieg herab, ich sage es mal unter Anführungszeichen, vom hohen Ross. Er stieg herab vom hohen Ross hinab zu den Füßen der Jünger. Philipper 2 ist so ein Christus-Hymnus, der das so treffend zum Ausdruck bringt. Er entäußerte sich selbst. Er hat seine Jacke ausgezogen. Er hat seine Krawatte weggetan. Er hat einen Schurz umgebunden, so wie ich, wenn ich meiner Frau beim Keksbacken helfe, aber das nur nebenbei. Er hat sich hinuntergebeugt zu den Füßen der Jünger. Er holte eine Schüssel herbei. Er goss Wasser hinein. Das waren Taten und, das waren Ereignisse, denen die Jünger einfach tatenlos zusahen. Ja, Jesus beugte sich hinab in die Krippe nach Bethlehem. Er beugte sich hinab in die Sünde des Menschen, in deine und meine Schuld. Ihm war nichts zu dreckig und ihm war nichts zu schwer. So sagt uns dann dieser Christus-Hymnus in Philipper 2, er war gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz, ohne Hintergedanken, diente und ehrte er Gott. Dienen hat auch etwas mit Ehren und Anerkennung und letztlich auch mit Opfer zu tun. Das beinhaltet dieser alttestamentliche hebräische Ausdruck. Jesus hat uns das Prinzip vorgelegt, gelebt, ohne Kreuz keine Krone. Gott hat ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, Philipper 2, der über alle Namen ist. Aber die Haltung des Dieners ist immer die Demut. Das Wissen darum, dass man einem Höchsten dient. Ein dritter Gedanke, der mir hier aufgefallen ist, ist seine Zuwendung, das ist die Geduld. Nachdem das alles geschehen ist und Jesus sich da gebeugt hat und begonnen hat, die Füße der Jünger zu waschen, entdecken wir im Johannesevangelium ein interessantes und auch gleichzeitig klärendes Zwiegespräch. Nachdem Jesus die Schüssel um einen Jünger vorgerückt hat, da kommt er zu Petrus. Und dieser Mann, wie immer wie in Einstufen, dieser Petrus, der hat die Fußwaschung durch Jesus abgewehrt. zunächst. Er hat gedacht, der Meister, der Herr, der ewige Gott, von dem ich bekannt habe, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, der kniet hier vor mir und der will und soll und wird mir die Füße waschen. Und damit hat er abgewehrt. Aber Jesus lässt sich in seinem Tun nicht abwehren. Obwohl Petrus, das sagt er ihm, noch nicht alles versteht und begreift, was hier geschieht, sagt er, du wirst es hernach verstehen. Da bin ich an ein Wort des Apostels Paulus erinnert worden, der in dem Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 was sagt? Da ist der Bibelwissenschaftler. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das heißt, wir verstehen es manchmal nicht, was Gott uns zudenkt, aber Gott hat Geduld mit uns. Jesus schüttet ihm nicht das dreckige Wasser ins Gesicht, diesem Petrus, weil er so vorlaut ist, sondern er hat gesagt, lass dir Zeit. Ich habe Geduld mit dir, jetzt verstehst du vieles noch nicht. Aber du wirst es mal verstehen und wenn wir dann die Petrusbriefe lesen, später im Neuen Testament, dann merken wir, dass Petrus das sehr wohl verstanden hat. Denn er schreibt oft davon, wie wichtig es ist, dem anderen auch mit Vergebung und mit Entgegenkommen und mit Geduld zu dienen. Das Dienen erfordert Geduld und Ausdauer. 20 Jahre Kerzen ziehen hier in der Gemeinde. Wo sind die alle, die Kerzen gezogen haben, außer denen, die sowieso da sind, jeden Sonntag? Wir denken manchmal, hat das überhaupt einen Sinn? Wofür bemühen wir uns denn? Was ist es, was uns letztlich die Motivation nicht nur gibt, sondern auch erhält, so etwas durchzuführen? Wir lernen von Jesus und in der Lehrstunde des Meisters, dass Jesus nicht so schnell aufgibt. Dass er seine Geduld auch dadurch zeigt und seinen Dienst, dass er keinen letztlich fallen lässt, auch den Petrus nicht. Und er kommt schließlich zu der Überzeugung, Herr, wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Ja, wir waschen uns manchmal den Kopf, das ist vielleicht nicht so gut, wenn wir uns nicht auch die Füße waschen, aber er meint damit, Herr, hüll mich ganz ein in diese deine unendliche Liebe und lasse mich auch ganz praktisch erfahren. Und Jesus sagt, das ist nicht notwendig. Du bist einer, der zu mir gehört. Du stehst auf meiner Seite. Und wenn dir auch das und jenes passiert, dann musst du dir, bildhaft gesprochen, manchmal die dreckigen Füße waschen, aber du wäschst sie dir als Jünger Jesu. Nicht als ein Fremder, als einer, den nichts angeht, was ich getan habe, sondern ich habe dir meine Liebe, meine Demut und meine Geduld bewiesen. Was ist seine Absicht mit dieser Lehrstunde? Seine Absicht ist das Beispiel und das Vorbild. Vers 12 heißt es, als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider, setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin's auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euer Kyrios und Rabbi, wenn ich euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, und jetzt kommt, wie ich euch getan habe. Nicht nur, was ich euch getan habe, sondern auch, wie ich euch getan habe. Jesus gibt hier ein Beispiel und Vorbild zum Nachahmen und zur Nachfolge für seine Jünger und Schüler. Unser Dienst in Liebe und Demut und Geduld als Vorbild. Manche Kirchen und Gemeinden, selbst die uralten Mennoniten, praktizieren die Fußwaschung bis heute noch vor der Abendmahlsfeier. Also wir haben heute keine Waschschüssel mitgebracht und wir sind davon ausgegangen, dass jeder picobello sauber hierher kommt. Also wollen wir keine Füße waschen heute. Wobei ich nicht sagen muss, dass das verkehrt ist. Wenn die Adventisten unser Gemeindehaus kaufen werden, dann wird hier vielleicht öfter in Zukunft die Fußwaschung praktiziert werden, denn auch sie praktizieren sie vor der Abendmahlsfeier. Und sogar der Papst Franziskus hat eine neue Verordnung unter Anführungszeichen erlassen, so habe ich schlauerweise im Internet nachgesehen, und hat es sogar vorgemacht, einigen ausgewählten Priestern oder Kardinälen im Petersdom vor der Eucharistiefeier die Füße zu waschen und, was dort besonders hervorgehoben ist, einigen, wer immer das war, sogar die Füße, die gewaschenen Füße, auch zu küssen. Was ihn bewegt, weiß ich nicht, aber das ist die Praxis, die vielleicht wieder neu entdeckt wird. Als Beispiel, als Vorbild. Ich denke, dass es nicht so sehr darauf ankommt, die Fußwaschung als solche zu praktizieren, sondern vielmehr das Motiv, die Haltung und die Zuwendung darin zu sehen und zu finden. Jesus sagt, wisst ihr, was ich euch getan habe? Das wussten sie. Und er sagt, ich habe euch das Beispiel gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Das heißt, die Begegnung von uns miteinander und untereinander, der Dienst, den wir tun, ob beim Kerzenziehen oder in der Gemeinde oder in der Welt, geht vielmehr auf das Wie zurück, nämlich auf die Liebe zu Gott, auf die Demut, in der wir den Dienst tun und auf die Geduld, die uns dabei bewegt. Nicht, weil ich muss, diene ich, sondern weil ich darf und weil ich den anderen und unserem Herrn liebe. Dient dem Herrn mit Freuden, so haben wir gelesen. Das ist das Beispiel. Und auch seinen Kindern und auch den Fremden. Ein Wort des Apostels Petrus, der hier ja vorkommt, sagt, ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Und ich bin so dankbar, dass das zum größten Teil und zum großen Teil auch bei uns in der Gemeinde passiert. Ich bewundere immer die Leute, die sowas machen. Ja, übrigens, ich habe das nicht gemacht. Ich habe es nur entworfen und mein Sohn, der hat mir es kreiert. Der ist ein Computermensch, der hat die Gabe. Vielleicht könnte ich es auch lernen, bin ich nur zu faul, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, das sind Leute, die können und die haben die Gabe Gottes für diese Dinge. Andere, ich bewundere die, die da bei den Tischen sitzen, beim Kerzenziehen und aus den normalen Kerzen richtige Kunstwerke hervorbringen. Meine Frau sagt, die Kerzen ist viel zu schade, um anzuzünden. Weil sonst verbrennt es, was da ist. Ja, eine Kerze ist doch nicht da, um sie aufzuheben für die nächsten 100 Jahre, obwohl sie schön und gut und wertvoll ist. Aber das ist die Gabe. Es gibt viele andere Gaben, die wir haben und die wir Gott zur Verfügung stellen können. Galater 6, Vers 10 sagt der Apostel Paulus, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an den Genossen des Glaubens. Und zum Schluss ist da sein Auftrag, nämlich die Herausforderung zur Nachfolge. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, und ich sage euch, der Knecht, also der Sklave, der Dulos, ist nicht höher als sein Kyrios, der Herr. Und der Apostolos ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Und jetzt kommt's. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr es tut. Seine Absicht ist das Beispiel. Das Beispiel und sein Auftrag ist die Herausforderung zur Nachfolge. Wissen und Tun, ihr Lieben, sind wie siamesische Zwillinge. Es ist gefährlich, wenn nicht überhaupt unmöglich, diese zu trennen. Und wo sie getrennt werden, da klafft eine Riesenlücke auseinander. Es gibt Leute, die alles oder viel wissen. Mein Vater, das war ein Typ, der hat gesagt, ich weiß schon, wie es geht, aber ich kann es nicht machen. Kennt ihr das auch? Es gibt Leute, die wissen so viel, unheimlich, aber sie tun nichts. Und es gibt Leute, die tun viel, ohne viel zu wissen und sind sehr effektiv dabei. Im Neuen Testament gibt es zwei Briefe, die waren immer Streitpunkte der Theologen. Wisst ihr, welche zwei Briefe das sind? Da ist der Römerbrief und der Jakobusbrief. Der Römerbrief, da schreibt Luther, der Mensch wird gerecht durch den Glauben allein, nicht durch die Werke des Gesetzes. Und dann kommt der Jakobus und der schreibt, so wisst ihr nun, dass der Mensch gerecht wird durch die Werke, nicht durch den Glauben allein. Und schon waren die Theologen miteinander verknüpft und gegeneinander aufgebracht. Ich glaube, das ist überhaupt kein Widerspruch. Wissen und Tun, das läuft ineinander wie die Zahnräder. Wenn da nur eins ist, das Wissenszahnrad, und das dreht sich und dreht sich und dreht sich, da steht die Maschine still. Und wenn das ineinander greift in die Tat, dann kommt am Ende dabei was raus. Dann läuft das Werk und dann geht die Sache voran. Glaube und Werke, Reden und Handeln. Jakobus sagt, der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Vielmehr Galater sagt das. Das ist das Motiv, das diese Zahnräder zur Bewegung bringt. Der Glaube, die Liebe und das Tun. Jakobus sagt, er ist ein sehr humorvoller Mann, er schreibt, seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, denn dadurch betrügt ihr euch selbst. Denn wer nur ein Hörer ist, der ist wie einer, der sich in den Spiegel schaut und dann merkt er, wie schmutzig sein Gesicht ist und wie dreckig seine Hände sind und wie verstrubbelt seine Frisur ist, bei mir nicht so leicht, aber immerhin. Und dann dreht er sich um und geht davon und lässt alles, wie es ist, beim Alten. Das ist der Selbstbetrug, von dem Jakobus spricht. Seid Täter des Wortes, denn der Glaube, so schreibt er weiter, ohne Werke ist tot. Werke tun wir nicht, um gerettet zu werden, das ist klar, sondern weil wir gerettet sind. Ich schließe meine Predigt und die Lehrstunde des Meisters. Vom Meister lernen, das heißt in der Praxis üben, üben und üben. Kennt ihr das Ereignis von dem jungen Mann, der auf den Westbahnhof in Wien mit seinem Violinkasten ankommt? Und er fragt den alten Wiener, können Sie mir sagen, wie ich hier am schnellsten zu den Philharmonikern komme? Dann zeigt der Wiener auf den Geigenkasten und sagt, üben, junger Mann, üben und nochmals üben. Wir kennen ja den Spruch, Übung macht den Meister. Dienen, was Gott und den Menschen. Wie? Aus Liebe, in Demut und mit Freuden. Wo? In der Gemeinde und in der Welt. Das will uns die Lehrstunde des Meisters heute mitgeben. Und ich bete darum für mich, für uns, dass uns dies hilft, noch besser, noch intensiver, noch freudiger, noch hingegebener dem Herrn und uns untereinander zu dienen. Denn eins ist klar, wir werden vom Dienen auch nicht entbunden werden in alle Ewigkeit. In Offenbarung 22, Vers 3, und das ist das letzte Kapitel unserer Bibel, da steht, und seine Dulos, seine Sklaven, seine Knechte werden ihm dienen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Natürlich mit viel Lobpreis und mit viel Singen und mit viel Gott anbeten, das gehört alles dazu, aber das Urmotiv ist der Dienst für Gott in alle Ewigkeit. Das ist ewiger Gottesdienst, ihr Lieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir jetzt zum Abendmahl kommen, dann wissen wir, dass Jesus diesen Dienst bis zum Schluss an uns und für uns vollzogen hat. Vor dem Passafest oder beim Passafest, vor seinem Leiden und Sterben, da begann dieser Weg für ihn. Und das Mahl des Herrn ist eine Erinnerung, ein Rückblick, eine Besinnung auf diese Tat Jesu, die von keiner anderen Tat übertrumpft werden kann. Er gab sein Leben, so heißt es, für uns. Und jeder, der diesen Herrn als seinen Herrn kennt, ihn angenommen hat und dazu steht, Tag für Tag mit allen Auf und Abs, der möge teilhaben am Abendmahl und sagen damit, Herr, das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr, zweite Strophe, das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr, und die dritte Strophe, das Höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr.